ARD.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
AC/DC haben Sex, Drugs und Rock'n'Roll geliebt, wie wir diesen Mythos kennen.
Es ist Rock'n'Roll, es ist ein bisschen bluesy, aber es ist total klar.
Ja, 1:27 lassen sie nach dem Tod von Bon Scott die Fans darben. Ja, bis der Mann endlich mal singt.
Brian hatte einen großen Hammer, holte aus und machte Bumm und es passierte gar nichts.
Eben hat er noch Scheiben in Autos eingebaut und plötzlich war er der neue Sänger von AC/DC.
Ich bin Frank König. Hallo, wir sind heute letztmalig im SWR Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt. Bei mir sind Katharina Heinius und Stefan Fahrich. Hallo, ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Und wir sind nicht allein, weil wir heute mal wieder vor Publikum aufzeichnen. Herzlich willkommen. Wir lassen heute mal das Glöckchen schlagen und wir haben ein eigenes Glöckchen mitgebracht. AC/DC mit Hell's Bells vom Meilenstein Back in Black. Das Album wird in der Woche des Erscheinens dieser Meilensteine-Folge 45 Jahre alt. Am 25. Juli 1980 ist es rausgekommen und es ist nicht nur ein Meilenstein des Hard Rock und Heavy Metal, sondern auch eins der meistverkauften Alben der Welt. 50 Millionen Exemplare sind über den Tisch gegangen. Das hat nur Michael Jacksons Thriller toppen können und Back in Black liegt damit natürlich knapp vor Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Ganz offensichtlich haben dieses Album auch viele Meilensteine-Fans gekauft. Ist sehr häufig von euch vorgeschlagen worden. Zum Beispiel von Bernhard Kohlbrenner, Christian Hartmann, Ralf Boland und Sohn, Nico Gottwald und Philipp Schmidt-Thome. Und er schreibt an meilensteine.swr.de, heute vielleicht nicht mehr opportun, wahrscheinlich auch nicht mehr möglich ist, dass Brian Johnson sich beim Gitarren-Intro zu Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution eine Zigarette angezündet hat und erstmal tief inhaliert hat. Gibt's noch Raucherstudios, fragt er. Ich frag mal in die Runde, gibt's noch Raucherstudios? Also beim SWR kann ich das verbürgen, gibt's das nicht mehr, Bernd. Unser Techniker schüttelt auch den Kopf.
Nein.
Also und ich glaube, was vor den 90er Jahren war, da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Wenn ihr auch noch Fragen habt oder Anregungen, Kritik und Vorschläge, schreibt an meilensteine.swr.de oder hinterlasst einen Kommentar unter diesem Podcast. Nach dem Mega-Erfolg von Highway to Hell sind AC/DC 1980 in Schwarz zurückgekommen, in Trauer um ihren verstorbenen Sänger Bon Scott. Mit Brian Johnson als würdigen Nachfolger, mit Erfolgsproduzenten natürlich Matt Lang, der auch AC/DC mit Highway to Hell zu einem knackigeren und hitverdächtigeren Sound verholfen hat. AC/DC trauern und sie tun es auf ihre Weise. Sie feiern das Leben ihres Sängers mit Songs wie zum Beispiel eben Back in Black. AC/DC trauern auf ihre Weise und Fans und Kritiker sind begeistert. Alle, naja, manche Kritik ist, sagen wir, auch ambivalent. Die britische Kollegin Kitty Empire hat damals im Observer geschrieben, eine absurde Drongoide, ein interessanter Ausdruck, kommt aus dem australischen Slang und heißt bescheuert, aufgebaut auf beiläufigen Sexismus, augenrollender Zweideutigkeit, eine höchst fragwürdige Haltung zu sexueller Einwilligung, eine Vorliebe für Schusswaffen und eine krasse Feier des gedankenlosen Macho-Hedonismus, der den ursprünglichen Sänger der Band tötete. Aber weiter schreibt sie, es ist der obsessive Soundtrack meiner Jugend, der rasante Thriller für die Mittelklasse, der mich sowohl als Wildfang, der ich einer der Jungs sein wollte, als auch als zunehmend weiblich Naive ansprach, die sich in der Männerwelt zurechtfinden musste. Außerdem lieben Teenager den Tod. Und sie kommt zu dem Schluss, es ist mein Lieblingsalbum. Die Rodger Monotones haben das vielleicht auch gelesen und es musikalisch auf den Punkt gebracht. So nämlich.
Ein frauenfeindliches AC/DC-Stück, ein garantiert intellektfreier Brotalarm von Typen, die im Schrank nicht alle Tassen haben. Ja, ich will und da führt kein Weg zurück. Ein frauenfeindliches AC/DC-Stück von Machos, die einem bis zur Schulter gehen, wenn sie auf einem Telefonbuch stehen.
Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
So, wir gucken zurück ins Jahr 1980. In Deutschland gründen sich die Grünen als Bundespartei. Deutschland wird auch Fußball-Europameister gegen Belgien. Siegtorschütze ist Horst Rubesch. Westliche Staaten boykottieren die Olympischen Sommerspiele in Moskau. Der Grund ist der sowjetische Einmarsch in Afghanistan. John Lennon wird erschossen. Ich vergesse vor Schreck, die Schule zu schwänzen und schreibe eine 6 in Französisch. Viel wichtiger, ich beschließe, eine Band zu gründen. Platz 1 der Jahrescharts in Deutschland, die Goombay Dance Band mit Son of Jamaica. Platz 2 kommt vom Meilenstein The Wall von Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2. Der nächste 80er Meilenstein kommt von Fehlfarben, Monarchie und Alltag.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
Katharina, zurück zu Back in Black, fangen wir mit der Vorgeschichte an.
Ja, und da fange ich ganz gerne tatsächlich bei der Band selbst an, denn die beiden Gründungsmitglieder, sagt die beiden Brüder, also Angus Young und Malcolm Young, das ist so die Basis der Band, kann man sagen. Und es ist auch ganz interessant, finde ich, mal zu gucken, wer ist eigentlich der Ältere? Der Ältere ist Malcolm, Angus ist der Jüngere. Was auch dazu führt, dass Malcolm ebenso das Mastermind und auch der Boss bei AC/DC war, kann man sich vorstellen. Ne? Angus, der Jüngere, gibt nach und freut sich, dass er Teil der Band sein kann. Was ich auch sehr interessant finde, es ist ja, man spricht ja immer von australischer Band. Ja, sie sind irgendwie eine australische Band, sind aber in Schottland, in Glasgow geboren und sind dann 1963 mit der Familie nach Australien. Angus war 8, Malcolm war 10 und George, der ältere Bruder noch von den beiden, George Young, der war schon 17. Und der hat dann angefangen, gleich als sie nach Australien kamen, auch eine Band zu gründen, mit Harry Vander, die Easy Beats, und die hatten auch gleich einen Hit mit Friday on My Mind. Das war 1966 und jetzt, die haben alle noch zu Hause gewohnt bei der Familie, jetzt kann man sich vorstellen, der ältere Bruder ist schon ein mittler bis großer Superstar in Australien, also eigentlich ein Superstar, weil es gab die Easy Beats Hysterie, das Easy Fieber damals. Und Malcolm hat mal so schön gesagt, als wir aus der Schule kamen, standen mal hunderte hübsche Mädchen vor unserem Haus und schrien nach George. Da dachte ich mir, muss Spaß machen, in einer Band zu sein. So, also was haben sie gemacht? Sie haben dann 1973 eben selbst eine Band gegründet, nämlich AC/DC. Und Malcolm hat dann seinen kleinen Bruder dazu geholt, der soll die Leadgitarre spielen. Und auch da hatte der Vater die passenden Worte parat. Der sagte, wenn ihr in einer Band spielt, gebe ich euch genau eine Woche. Weil die haben sich natürlich immer gestritten. Aber den beiden war auch klar, es ist besser, in einer Band zu spielen, als arbeiten zu gehen. Also haben sie sich zusammengerissen. Der Bandname kommt übrigens, und da hier kommt das Familienbusiness auch. Ja. Ne? Also das war natürlich Gesprächsthema, Musik am Tisch und so. Und die jüngere Schwester, die Margaret, die hat zum Beispiel den Bandnamen, hat sie gesagt, hier AC/DC, das steht auf der Rückseite meiner Nähmaschine. Das wäre doch eigentlich super, wenn ihr... Also das kommt auch total gut mit Gleichstrom, Wechselstrom und so weiter. Also AC/DC, der Bandname war gefunden. Und auch sie hatte die Idee, dass Angus die Schuluniform auf der Bühne trägt, weil sie gesagt hat, damit grenzt du dich ab, damit kannst du... Ne? Also sie hatte schon da ein Gespür dafür und Angus hat auch irgendwann gesagt, also mit dem Zeitpunkt, also er hat am 1. April 1974 zum allerersten Mal diese Schuluniform getragen und hat gespürt, okay, also mit dieser Uniform kann ich so richtig wild sein auf der Bühne. Das konnte er vorher nicht, da hat er eher so ein bisschen rumgestanden. Also diese Verkleidung hat ihm auch geholfen, da ein bisschen aus sich rauszukommen.
Eine Rolle zu finden.
Und Malcolm war sehr dankbar dafür, weil er hat gesagt, mach du mal das Theater auf der Bühne, dann kann ich hinten saufen. So war die Ansage. Genau. Und dann, also kommen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal einen großen Step. Ne?
Ja.
Sie haben tatsächlich 5 Alben mit ihrem großen Bruder produziert. George Young hat sie so ein bisschen an die Hand genommen. Und die ersten 5 Alben hat er produziert. Und dann kam Matt Lang dazu. Ja. Der hat dann Highway to Hell produziert. Da gibt es auch schon einen Meilenstein dazu. Und der hat dann Highway to Hell produziert. Das war natürlich ihr großes Durchbruchsalbum. 1979 ist es erschienen. Und tragischerweise... Mitte Februar 1980, also praktisch in der Zeit kurz nach Erscheinen dieses Durchbruchsalbums stirbt ihr Sänger Bon Scott auf tragische Weise in London.
In einer dramatischen Nacht vom 18. auf den 19. Februar. Die Band hatte Highway to Hell hinter sich, es gab Tour, es war Stress. Angus und Malcolm waren schon dabei, ein bisschen am neuen Album zu arbeiten. Und Bon Scott, der hat diesen Stress, den er für sich empfunden hat, wenn was Neues kam, mit Saufen einfach kompensiert. Also man muss sagen, er war Alkoholiker, der hat richtig geschüttet. Was, wo ich auch der Band immer mal einen Vorwurf machen muss, Angus und Malcolm, weil sie hätten es sehen können, wo der Weg hingeht. Aber an diesem Abend haben sie es nicht gesehen und er war wieder unterwegs und hat wohl ein bisschen auch diesen ganzen Stress wieder loswerden wollen, sich einfach auch, es war auch so eine Art, ein Ritual, sich vorzubereiten aufs nächste Album, weil er war immer ein bisschen außen vor, er hatte Lyrics geschrieben, er kam für die Vocals ins Studio rein, Malcolm Angus hatten die Musik geschrieben und da war
man
es
muss
für
dazu
sie
sagen, sie waren in London in der in Zeit London. Und haben genau. Demoaufnahmen gemacht, nur dass man das nicht verwischen.
Und das war für ihn so eine Methode auch zu entspannen, einfach so einen Punkt zu finden, jetzt geht's wieder los.
Ja.
Also war er auf Sauftour durch London. Er war eine Woche vorher noch einmal im Proberaum, hat ein bisschen Schlagzeug gespielt. Der letzte Augenblick, wo er Angus und Malcolm und die Band nochmal gesehen hatte. Und er zog mit Alistair Kinner durch die Clubs. Das ist Bekannter von Bon Scotts Ex-Freundin. Und schlussendlich landeten sie dann in einem bekannten Club, und zwar dem Music Machine, einem Musikclub in London. Und da ging es wohl an der Theke nochmal richtig hart zur Sache, so dass Kinner dann beschloss, ich fahre mal nach Hause. Es ist jetzt einfach Feierabend, es geht nichts mehr. Und er wollte dann nach Hause fahren und vor dem Apartment-Gebäude, wo Bon Scott wohnte, guckte er auf den Beifahrersitz und Bon Scott war bewusstlos zu der Zeit. Und er, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann rief er bei Silver Smith, das war die Ex-Freundin von Bon Scott, an und sagte, was mache ich denn? Und sie, komm mal runter, das kenne ich. Also weil es kommt wohl öfters vor, das kenne ich, pass mal auf, fahr jetzt du mal mit ihm nach Hause zu dir. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann fuhr er nach Hause und dann waren sie bei Kinner zu Hause angekommen. Aber er bekam nicht aus dem Auto, er bekam nicht wach und rief wieder völlig verzweifelt Bon Scotts Ex-Freundin an. Und sie sagte, okay, auch kein Problem. Geh einfach hol eine Decke, 1, 2, leg ihm einen Zettel ins Auto, wo er ist, damit er weiß, wenn er wach wird, wo er sich befindet. Und Kinner tat das. Und ging dann schlafen und am nächsten Morgen gab es keine Nachricht von Bon Scott. Er war weder in der Wohnung noch irgendwas. Er dachte sich erst, okay, der ist wach geworden, der ist nach Hause gegangen, wie er es immer macht. Und ging dann runter ins Auto und dort lag dann Bon Scott leblos und tot im Auto. Er war in sich zusammengesackt. Die offizielle Todesursache war dann Tod durch Unfall, durch akute Alkoholvergiftung. Das kann auch erfrieren gewesen sein. Mhm. Es war eine kalte Februarnacht, obwohl er die Decke hatte. Und Bon Scott starb im Auto auf diese tragische Weise mit gerade mal 33 Jahren.
Katharina, du hast dich gemeldet?
Naja, er hatte auch einen Leberschaden. Er war auch in Behandlung schon. Ne? Also auch da, also
ja, der war ein Frack.
Ja, und er ist auch mit sich einfach nicht gut umgegangen.
Ja, aber das war sein. Also AC/DC haben Sex, Trucks und Rock'n'Roll gelebt, wie wir diesen Mythos kennen. Ja. Und es war in der Zeit, wo sie groß wurden, war das jetzt auch nichts Verruchtes, sondern im Gegenteil. Da hat man von einer Rockband auch diesen Lifestyle eigentlich erwartet. Und Bon Scott hat ihn brutal gelebt. Ich meine, die waren eine Pop-Rock-Band in Australien. Ja. Was die da abgerissen haben, das war Party all night long.
Stefan, du wolltest noch was erzählen, was dann passiert ist. Denn sie haben ja einen neuen Sänger bekommen.
Sie haben einen neuen, ja. Es war erstmal natürlich Trauer. Sie waren völlig geschockt, der Rest der Band. Sie sind dann auch nach Australien geflogen zur Beerdigung. Der Vater von Bon Scott hat dann wohl gesagt, Leute, macht weiter. Ich glaube, Bon möchte gerne, dass die Band weiterlebt und bitte macht weiter, weil sie waren unentschlossen. Also das ist natürlich ein riesen Einschnitt in so einer Bandgeschichte. Und sie sind da zurück und haben gesagt, okay, wir machen weiter, aber mit wem machen wir weiter? Wir brauchen einen neuen Sänger. Und es gab ein paar, die da im Gespräch waren. Und es gab einen, der plötzlich auftauchte, einen Namen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieser Name auftauchte. Einmal, weil Bon Scott ihn kannte, Brian Johnson. Mhm. Brian Johnson war ja in Newcastle relativ erfolgreich. Ja, sie hatten einen Top-10-Hit, muss man sagen, mit der Band Jordy. Ja, noch nicht so AC/DC-mäßig.
Das ist ein Glamrock.
Ja, Glamrock, ein bisschen Slate ist dabei.
Ja, ja, ja.
Das ist so die Art. Und Bon Scott hat ihn wohl mal so, gibt es eine Geschichte, mal live gesehen, zu der Zeit, als er bei Jordy war. Und das hat ihm super gefallen, vor allem die Bühnenshow.
Ja.
Gibt es eine Anekdote, der hat ihm fantastisch gefallen, weil Brian Johnson sich auf die Bühne warf und wälzte. Leider war das ein Konzert, wo Brian Johnson wohl eine Blinddarmentzündung hatte und eigentlich unter Schmerzen mit. Und
hinterher, das aber ist nicht lustig.
Eine Geschichte.
Das ja, ist nicht lustig.
Aber er fand ihn auch gut, weil er singen konnte wie Absolut. Little Richard. Also das auch da sein großes Vorbild und das hat ihm einfach gut gefallen. Ja.
Und die zweite Geschichte ist, dass ein junger AC/DC-Fan soll wohl nach dem Tod von Bon Scott Matt Lang eine Kassette geschickt haben. Mit der Empfehlung, den hier finde ich super. Hört euch den mal an und darum kann es auch sein, dass Matt Lang zur Band ging und sagt, hier, wir hören uns den an, wir laden die mal ein. Aber was heißt, wir laden die mal ein? Brian Johnson, ja, sein Traum vom Musikstar hatte er erstmal auf Eis gelegt gehabt. Er war in Newcastle, er arbeitete in einer Autogarage, er wohnte bei seinen Eltern. Da war also dieses Musikbusiness schon relativ runtergefahren. Als der Anruf kam, der Sekretärin von AC/DC, ich glaube, sie war Deutsche, glaube ich, ja, weil er immer berichtet über den komischen Akzent, den sie sprach und sagte, hey, komm mal nach London, wie sieht's denn aus? Wir haben eine Band. Und ja, welche Band? Na, kann ich dir nicht sagen, welche Band. Doch, bitte sag doch mal, welche Band, sonst komme ich nicht. Sag doch wenigstens die Initialen. Und daraufhin verplapperte sich natürlich die Sekretärin, gut, die Initialen sind AC/DC. Und das hatte ihn natürlich, oh, AC/DC, der war ihm schon Begriff. Und
ja.
Nur Problem war, er war auch ein bisschen mau auf der Tasche.
Ja.
So, und dann kam, wie der Zufall es will, wir reden ja bei den Meilensteinen oftmals über solche Zufälle.
Ja.
Und von Newcastle nach London, um da runterzukommen, brauchte er natürlich auch ein bisschen Geld und bekam ein Angebot, eine Werbung zu singen. Und zwar eine Staubsaugerwerbung von Hoover. Und da klang er dann so. The new hot power come back from Hoover. It's a beautiful mover. The new compact does more than beat. It also cleans, it also sweeps and brushes right to the edge. Da klingt das ein bisschen mehr AC/DC.
Da habe ich auch mehr Bock auf diesen Staubsauger, weißt du? Bei uns war das ja so, die gute Wahl.
Ja. Ja, und dann passte alles zusammen und er fuhr nach London und es gab diese Audition und die Band hatte sich schon andere Sänger angehört und wollten dann Brian Johnson und der tauchte nicht auf.
Ja.
Katharina, wo war er?
Er war am Billardtisch stecken geblieben.
Was nachher ein Riesenargument für ihn war,
ja,
weil
natürlich.
Die Band mochte es, dass er Billard spielen konnte,
okay,
und trinken. Weil
ja,
das Erste, was sie ihm gaben, war eine Flasche Bier aus
Malcolm.
Newcastle. Irgendwas.
Genau, Malcolm gab ihm eine Flasche Bier. Sie waren in den Vanilla-Studios gelandet in London. Liegen total zentral, man kann sagen, im südlichen Westminster, im Prinzip zwischen Buckingham Palace und Themse, aber südlich vom Big Ben noch ein Stück. Also aber zentral in London, ja. Und dann stehen, ich kann mir das gut vorstellen, dann stehen die im praktisch Proberaum, den sie dafür nutzten und warteten auf ihren Sänger, der vorsingen sollte. Und kam nicht.
Ja, spielte Billard.
Ja, spielte
aber
Billard.
Auch das, wieder so ein Zufall, es imponierte der Band, dass er so ein cooler Typ ist.
Ja.
Er kam dann schlussendlich, wollte Whole Lotta Rosie, also einen AC/DC-Titel singen, überzeugte wohl mit Nutbush City Limits,
genau,
konnte er die Band wohl überzeugen, aber auf jeden Fall, er fuhr wieder zurück nach Newcastle und es kam dann einen Tag später der Anruf
es gab noch eine zweite Audition, da sollte er einen Text schreiben, nämlich zum Song Given the Dog a Bone. Und dann hat er den Text abgeliefert und dann haben sie gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Und dann, Stefan?
Dann war er wieder da, dann kam der Anruf von Malcolm und er lag und er sagte, hier, hallo, das kann jeder sagen, ruf ihn in 10 Minuten wieder an. Glaube ich nicht. Und in 10 Minuten rief er wieder an und sagt, alles klar. Und ein Wahnsinn, das muss man sich einfach vorstellen. Eben hat er noch Scheiben in Autos eingebaut und plötzlich war er der neue Sänger von AC/DC. Und eine Woche später saß er im Flieger auf die Bahamas nach Nassau, wo das neue Album produziert wurde. Und da tauchte er auf und kam in sein kleines Apartment. Und was stand vor dem Apartment? Ein Fischerspeer und eine Machete, weil die Leute damals sagten, hier ist alles so gefährlich, da werden Touristen werden überfallen. Und jedes Apartment hatte so quasi eine Bewaffnung. Und es gab die Anekdote, dass Robert Palmer, der ja zu der Zeit auch dort wohnte und auch dort produzierte, ja, der erzählte, seine Eltern wären mal entführt worden und seinen Hund getötet. Also das, oha, war so die erste Erfahrung, die er völlig verwirrt ist bei AC/DC. Dann kommt er dahin nach Nassau und dann, oh Gott, was erzählt mir Robert hier und Machete und Speer und was mache ich denn überhaupt?
Man muss sagen, das war nur ein Monat. Am 1. März 1980 war die Beerdigung von Bon Scott und Anfang April war Brian Johnson der neue Frontmann von AC/DC. Ja. Das war alles, das war eine Sache von einem Monat.
Und er war völlig, natürlich völlig verwirrt. Er wusste gar nicht, was. Und er kam ja auch dann, was du gesagt hast, es kam dann natürlich die Band und sagte, hier, Bon Scott hat Texte geschrieben, du musst jetzt auch Texte schreiben. Er hat noch nie einen Text geschrieben, so richtig. Aber ein Rieseneinstand für Brian Johnson.
Auf das Studio auf den Bahamas kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist ja auch ein heißes Pflaster im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Du hast schon angedeutet, Stefan, warum ist denn die Scheibe für dich ein Meilenstein?
Weil es wie oft bei den Meilensteinen so einen Wendepunkt für die Band ist. In dem Fall natürlich ein neuer Startpunkt mit einem neuen Sänger. Mhm. AC/DC werden vielleicht auch durch das dramatische Ereignis, durch den Tod von Bon Scott, ein Stück erwachsen. Mhm. Also aus den rotzigen Rock'n'Rollern, aus den Pub-Rockern, aus den Party-Jungs, werden gestandene Rocker, also richtig seriöse Rockband, muss man sagen.
Ja, ja. Mit allem, was dazugehört.
Ja, und sie schaffen es, wir haben es eben schon gehört, an den Zitaten der Presse und auch von Rodkaus gehört, und sie schaffen es auch mit diesem Album, ganz neue Zielgruppen über Metal und Hard Rock zu erobern. Ja. Und zwar, weil das Album einfach ein richtig gutes Album ist. Also sie haben ein Produkt, das so gut ist, dass es einfach auch andere Zielgruppen erreicht, im Rock, auch Frauen erreicht, muss man sagen, obwohl die Texte natürlich alles andere als
wie es Frauen sind.
Es ist auch ein sehr, sehr klares Album. Ja. Also wir haben in den letzten Wochen, wir haben über Pet Sounds gesprochen, wir haben über Fleetwood Mac von Fleetwood Mac gesprochen, das sind alles auch sehr verkopfte Alben. Back in Black ist ganz klar. Es ist
linear
ganz klar
aufgebaut.
Rock, Hard Rock. Es ist Rock'n'Roll, es ist ein bisschen bluesy, aber es ist total klar.
Ja, es ist nochmal eine Stufe mehr als Highway to Hell, also Robert John Mutt Lang und vor allen Dingen Tony Platt, den dürfen wir nicht vergessen, der hat viele tolle Ideen gehabt im Studio. Die setzen da wirklich einen neuen Referenzsound. Auch ein Sound, wenn du das Album heute hörst, das hat nichts Altes an sich. Es ist klar, transparent, es ist klar in seiner räumlichen Aufteilung. Also Mutt Lang, er hat der Band nie gesagt, was sie zu tun haben, aber er war derjenige, der die Band geführt hat in die richtige Richtung. Und das macht dieses Album zeitlos. Es ist ein fantastisch tolles Tribute-Album für Bon Scott. Es ist die perfekte Einführung für einen neuen Sänger, Brian Johnson. Und wenn das jetzt nicht reicht, singe ich euch alle Riffs vor, die auf diesem Album kennt, das sind Riffs.
Hey, lass mal stecken. Lass
die
mal
Musikgeschichte
kommen wir gleich, haben. Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich
noch was.
Zu. Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein und lassen wir nochmal richtig die Glocken läuten hier. Was für eine Aura dieser Sound, die ich jetzt einsetze.
Auch die Glocke als Metronom, ne?
Ja, genau. Aber sie schleppt, sie hat sie auch diese Schwere, sie schleppt und sie macht das Ganze dadurch so dramatisch. Ja?
Das Schöne ist, ich wusste, dass ich meinen Kopfhörer falsch aufhöre, aber weil Angus kommt immer im rechten Kanal und Malcolm ist links. Da
habe ich auch falsch drauf. Wie der noch da reinscheint, die Glocke, ne? Metro, glaube ich, 1,30 oder so.
1,27.
Unglaublich.
Alle haben die Hände.
Ein vielleicht sogar der markanteste Einstieg in ein Rockalbum überhaupt. Was für eine abgefahrene Idee. Die Band trauert um den Sänger und das Album beginnt nicht mit irgendeinem Totenglöckchen, sondern mit einer Monsterglocke, bedrohlich und schwer. Alles noch auf die Spitze getrieben von einem nicht minder monströsen Gitarrenriff. Aber fangen wir vorne an. Katharina, was ist das für eine Glocke?
Der Toningenieur Tony Platt ist damit beauftragt worden, eine Glocke aufzunehmen, tatsächlich. Mhm. Also rauszugehen und eine Glocke zu finden, die diesen schweren Sound hat. Also das wollten sie haben. Und er hat dann in der Kriegsgedenkstätte in Loughborough in Leicestershire, das ist ein bisschen nördlich von London, so in, im Prinzip so in der Mitte von Großbritannien, kann man fast sagen, hat er diese Glocke gefunden, und zwar im Carillon Tower im Queen's Park. Das ist ein Denkmal für eben die Männer aus der Region, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Und das ist in Großbritannien das erste vieroktavige Glockenspiel überhaupt. Mhm. Also da hängen 47 Glocken, und da hat er gedacht, ach, da werde ich doch fündig. Da muss es ja eine geben. So. Und das hat er dann, also diesen Turm hat er dann ausfindig gemacht, war dort und hat sich auch für eine Glocke entschieden. Das Problem war nur, Straßenlärm und Vogelgezwitscher war so laut, dass er vor Ort diese Aufnahme nicht machen konnte. Das heißt, was hat er gemacht? Er ist tatsächlich in eine nahegelegene Glockenfabrik gefahren. Ja, also in eine Glockengießerei, die John Taylor Spell Company. Und hat dort mit 15 Mikrofonen und dem Ronnie Lane Mobile Studio eben, das hatte er sich ausgeliehen, also man musste noch richtig Aufwand betreiben damals
dafür. Glocken aufnehmen ist sowieso eine große, aufwendige Sache wegen der ganzen Obertöne und so. Also das macht man nicht mal mit einem Mikro, das man vor dem Kirchturm hält.
Genau, und dieses Ronnie Lane Mobile Studio, das ist im Prinzip so eine Art Wohnwagenanhänger. Mhm. Der war silber, den konnte man anhängen, und da war ein komplettes Studio drin. Also Led Zeppelin haben damit Physical Graffiti aufgezeichnet und The Who haben Quadrophenia damit gemacht. Also das war ein richtig amtliches Aufnahmestudio. Fährt er damit zur Glockengießerei, baut alles auf, 15 Mikrofone um die Glocke, zack, einmal, bang. Damit hat er es dann aufgenommen. Und das hat dann funktioniert, weil eben keine Nebengeräusche da waren.
Das heißt, die Glocke hat er der hat eine Glocke aus der Glockengießerei gemacht.
Glockengießerei.
Genau, also die Glocke aus dem Turm war dann nicht die, die auf der Aufnahme ist.
Nein,
jetzt habe ich es verstanden.
Das Problem war, Katharina hat es angedeutet, dass natürlich in so einem Kirchturm viele Vögel waren. Und jedes Mal, wenn die Glocke geläutet hat, sind die alle weggeflogen. Und er hatte auf der Aufnahme nur Flügelschlagen drauf und war völlig frustriert. Aber sie hatten, glaube ich, auch bei dieser Glocke ihre Glocke bestellt.
Genau.
Und die ist einfach nicht fertig geworden.
Genau, komme ich gleich dann noch dazu.
Okay.
Auf jeden Fall ist er dann ins Flugzeug gestiegen, weil sein Auftrag war ja noch nicht beendet, ist nach New York geflogen, weil dort saß Matt Lang im Electric Ladyland Studio und hat schon den Mix gemacht, weil die waren schon fertig. Also der war schon praktisch im Mix und hat dann seine Glocke abgeliefert, und also wir können uns vorstellen, mehrere Tage Arbeit für dieses Intro, aber es hat sich gelohnt. Das ist wirklich eins der ikonischsten Alben-Intros überhaupt, hast du gerade schon angesprochen. Und dann haben sie tatsächlich bei dieser Glockengießerei bei John's Taylor's Bell Company eben auch ihre eigene Glocke in Auftrag gegeben, die sie ja dann mit auf ihre große Bühnenshow nehmen wollte. Ja, auch
so
interessant.
Jetzt verstehe ich, dass das...
Weil sie waren ja vorher, sie waren ja noch in so mittelgroßen Hallen unterwegs mit Highway to Hell und hatten zwar schon diese Mörder Marshall Stacks hinten auf der Bühne stehen, aber das hat nicht gereicht, sondern sie waren jetzt wirklich in großen Hallen gebucht.
Das sind diese Türme von Verstärkern und Boxen.
Und bei so großen Stadien, da wollten sie auch eine Bühnenshow abliefern. Und diese Bühnenshow sollte mit der Glocke eingeläutet werden, sozusagen. Mhm. Also sie haben eine Glocke gebraucht. Mörderschweres Teil haben sie bestellt in dieser Glockengießerei. Eine massive Glocke aus Bronze, die war etwa 1300 Kilo schwer und hat 6000 Pfund gekostet. Hm. ein Albtraum für jeden Roadie, für die Crew, für den Transport überhaupt.
Ja, nur mit dem Kran.
Ja, das erste.
Hier, John, bring mal die Glocke.
Das erste Mal, dass sie sie benutzt haben, war am 30. Juli 1980 in Pennsylvania. Und wir müssen uns das so vorstellen, Brian hatte einen großen Hammer und er sollte sie anschlagen und er tat das mit viel Kraft und mit viel Gewalt, holte aus und machte Bumm und es passierte gar nichts. Gar nichts. Er probierte es nochmal, Bumm und es passierte wieder nichts. Also sie war halt zu schwer. Er hat sie nicht,
Nicht in Schwingung gebracht.
Er hat sie nicht in Schwingung gebracht, ging nicht. Was haben sie gemacht? Ab da kam dann die Glocke tatsächlich auch vom Band und sie haben diese schwere Glocke ersetzt durch eine Fiberglasglocke, die ein bisschen leichter ist.
An der Brian Johnson heute immer noch hängt bei den Live-Shows, wenn Hell's Bells kommt. Der schwingt sich ja da an diesen Klöppel und schwingt dann den Klöppel mit.
Ich meine gelesen zu haben, dass die Glocke, die wir jetzt hören, auch doppelt so schwer klingt, wie sie wirklich ist.
Sie ist eine Oktave nach unten versetzt worden. Also, um diesen noch düsteren
durch Tontechnik nach unten. Ja, okay. Dann haben wir das
Half-Speed, auch Tontechnik, ein gutes Band, wo du auf halber Geschwindigkeit abgespielt.
Heute ist das einfacher, aber damals dann, okay, dann habe ich das alles wenigstens richtig verstanden. Aber das ist eine hochkomplexe Glockengeschichte.
Ja. Sie haben sich auf jeden Fall viel, viel Mühe gegeben.
Unbedingt, aber das ist ja auch der Witz da dran. Ne? Du machst ja nicht einfach eines der ikonischsten Intros eines Albums. Du kannst Songs in 15 Minuten schreiben. Manche sind, wir kommen noch dazu, auf dem Album in so kurzer Zeit entstanden. Aber um sie dann ikonisch zu machen bei der Aufnahme, dann brauchst du manchmal einfach länger. Das Riff ist schon Weltklasse. Gar keine Frage, kommen wir gleich zu. Aber es wirkt nur so, weil diese Glocke da am Anfang ist, ganz klar. Über die Gitarrenarbeit der Young-Brüder und wie Mutt Lange den Sound mit ihnen zusammen perfektioniert haben wir ja schon mal in der Highway to Hell-Folge gesprochen. Steht noch online in der ARD Audiothek und natürlich auf swr1.de. Im Vorgespräch zu dieser Folge hast du mir gesagt, Stefan, dass es hier noch einen Schritt weiter gegangen ist in der Entwicklung. Dieses Riff, ich sag's ja bereits, mindestens genauso monströs wie die Glocke.
Ja, ich möchte trotzdem einen kleinen Schritt einfach so vom, weil wir drüber geredet haben, wir reden immer wieder über Opener. Das ist ja, als es noch Alben gab mit zwei Seiten, ist der Opener der Song, der mir sagt, wo geht die Reise hin? Ja. So, jetzt sind wir im Jahr 1980, es gibt kein...
Hier fällt gerade ein Postauto vorbei, das müsste mal dringend geölt werden.
Es gibt kein Internet, es gibt kein Social Media, Plattenfirmen, es gibt keine Bravo-Zeitschriften, es gibt nichts, um den Menschen zu sagen, was passiert. Es gab ich glaube, der Music Express oder so gab es damals schon und es gibt Fachzeitschriften, wo die Plattenfirma sagen konnte, okay, AC/DC, es gibt einen neuen Sänger. Ich glaube, am 1. April wurde das bekannt gegeben offiziell und irgendwo, wo sollen die Fans es erfahren? Ja, das wird nicht in den News verbreitet. Australien wird sicherlich, wir haben einen neuen Sänger. So, und jetzt sitzt du da als Fan. Hast bestimmt keine Single von Geordie aus dem Jahr 1973 in deinem Plattenschrank, woher auch.
Ja.
Und dann kommst du hin und kaufst dir diese Platte. Schwarzes Cover, Back in Black und du denkst, ah, die haben einen neuen Sänger. Legst das Ding auf und es kommt erstmal nur Glocke. Okay, kann ich verstehen. Bon Scott tot, Glocke, alles gut. Und dann setzt dieses Riff ein. Schleppend, düster. Gar nicht das Tempo, das du vielleicht erwartet hättest von AC/DC. Yeah. Auf diesem Orgelpunkt A. Ne? Immer.
Guck mal, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, nur wenn Stefan erzählt.
Wunderbar läuft es auf diesen einen Punkt hin. Und dann kommt die Band und du denkst, hallo, wo ist denn der neue Sänger? Und sie brauchen 1:27, bis du als Fan endlich mal hörst, wie klingt denn der neue Sänger? Weil die Leute mochten Bon Scott. Also es gibt heute noch AC/DC-Fans, für die gibt es eine AC/DC-Ära Bon Scott und eine AC/DC-Ära Brian Johnson. 1:27 lassen sie nach dem Tod von Bon Scott die Fans darben, bis der Mann endlich mal singt.
Im Prinzip hast du meine Frage beantwortet. Es ist tatsächlich nicht nur das Riff, was hier das ausmacht, sondern einfach auch die Spannung, die aufgebaut wird.
Ja, was es für ein Riff ist. Es ist diese Düster, auch das Schleppende einfach, dass so zu dieser Glocke passt. Du hättest vielleicht, wenn man Back in Black hat, so eine Nummer hättest du vielleicht als Opener erwartet, zu sagen, Leute, hey, wir sind da, es ist alles okay. Wir sind aber nein, sie sind... sie spielen dieses Tribute für Bon Scott und sie packen es, wir haben über die Glocke eben gesprochen, in ein so schönes Intro einfach, dass sie so mitnimmt, sie als Fan völlig auf die Folter spannt, ja, und dann so ein tolles Ergebnis hat. Und ich kann nur sagen, wow. Also das ist, ich kenne keinen besseren Album-Opener als...
Das ist doch mal ein Statement. Katharina, in der letzten Meilensteine-Folge, die wir hier im Pop-Up-Studio produziert haben, ging es um Pet Sounds von den Beach Boys. Die Meilensteine sind ja bekannt für krasse Kontraste und ich hätte nicht gedacht, dass Pet Sounds was mit Back in Black zu tun hat. Das Volkslied von der Sloop John B., der größte Erfolg von Pet Sounds, kommt von den Bahamas aus Nassau. Das ist genau der Ort, wir haben es schon gehört, an dem AC/DC Back in Black aufgenommen haben. Und die Bahamas sind auch bekannt für Tropenstürme. Und so heißt es zu Beginn des Albums: I'm rolling thunder, pouring rain, I'm coming on like a hurricane. My lightning's flashing across the sky. You're only young, but you're gonna die. Eine sehr eindrucksvolle Naturbeschreibung, Katharina.
Ja, und Inspiration war in dem Moment tatsächlich ein Hurricane, der die Bahamas getroffen hat, als sie angekommen waren. Also kurz nachdem sie dort aufschlugen, war tatsächlich, gab es einen heftigen Hurricane. Es gab auch noch, Stefan hat es vorhin schon angedeutet, hohe Kriminalität. Es gab einen unheimlichen Machetenkiller, haben sie ihn genannt, der einfach Leute
massakriert hat.
Ja, genau. Und Brian fühlte sich nicht wohl und kam dann zusammen mit Malcolm eben auf diese Anfangszeilen, die du gerade so schön zitiert hast.
Ja, es mag einen Sturm gegeben haben und er mag ihn direkt verarbeitet haben. Aber es hat mit dem Tropensturm zu tun.
Das, ja, ist auch fest. Schön, dass er, also er tut, er reimt auch wahnsinnig eng einfach. Also es ist auch schön. Es ist total schön.
Also ich gönn's ihm auch.
Ja, also und es passt ja auch wunderbar zu dieser geradlinigen Musik. Ja, ja,
einfach aber diese ist auch klar.
Pouring Rain, Hurricane, ja, haben wir, oder Sky und Die. Ja, also auch diese Paarreime eben zu machen im Text. Super.
Ich meine, die Band muss ja auch eine Last von der Seele gefallen sein, weil er musste Texte schreiben und er hatte noch nie Texte geschrieben und dann kommt er mit so einem coolen Rock-Ding rüber, muss man wirklich sagen.
Ja. Das er ist, überlädt es auch nicht mit Worten, eben, sondern er bringt es auf den Punkt.
Genau. Ich finde manchmal Lyrics sehr geil, die mit wenigen Worten viel Stimmung erzeugen können. Ich finde, das ist auch eine Kunst. Wenn die Kollegin Kitty Empire über die Vorliebe für Schusswaffen und eine krasse Feier des gedankenlosen Macho-Hedonismus schreibt, dann meinte sie wohl auch diesen Song hier, Shoot to Thrill.
Man spielt schon die Power Chords mit der Luftgitarre mit.
Eben keine Power Chords.
Keine?
Aber da werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
Unglaublich faszinierend, wo der Gesang sitzt. Ne? Also er drückt ja von unten, ne? Also er macht dieses Belting, aber der ist ganz spitz oben am Gaumen, so hinten oben am Gaumen.
Weil es so hoch ist. Er hat ja, glaube ich, eine Woche nach Ende der Produktion seine persönlichen Alben zugeschickt bekommen und hat sie auch mal seinem alten Kumpel von Jordi vorgespielt. Und der, das ist viel zu hoch, wie du da singst, das ist ja fürchterlich.
Und geh doch nach Mainz und sprech die Mainzer Männchen.
Aber es hat dieses hohe Register hat bei ihm etwas Gutes bewirkt. Er hat dadurch diese knarzige Stimme, die er da hat.
Shoot to Thrill, es geht nicht um echte Schießereien oder die Lust daran, sondern um Drogenmissbrauch. Richtig geschossen wird dann im übertragenen Sinn im Gitarrensolo, kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal zum Text. Wer spürt den Thrill beim Schießen, Stefan?
Das sind gelangweilte Hausfrauen aus den Vorstädten. Also wir kennen es, das Phänomen kennen wir aus den USA. Die Rolling Stones haben es schon mit Mother's Little Helpers beschrieben, das sind Frauen in den Vorstädten, die hier mal ein Valium, dort mal ein Valium, also um ihren langweiligen Hausfrauentag, sage ich so, Hausfrauentag, einfach für sich bunter und schöner zu gestalten. Mhm. Und Brian Johnson hatte dann tatsächlich mal einen Artikel gelesen. Ich glaube, in London war es dann relativ neu, dass da genau das passiert ist. Und da ging es darum, in diesem Artikel, dass ein Drogendealer, der, ich glaube, es war, Zitat, wie ein Milchmann, ja, täglich durch die Vororte zog und dann gelangweilten, einsam, aber auch, und das ist, muss man sagen, depressiven Frauen eben Drogen verkaufte. Und es gab dann auch natürlich nachher, wurden auch beim Arzt Valium verschrieben und so weiter. Und die Frauen nutzten dann das auch als Stimmungsaufheller. Bei den Depressionen war es natürlich, da ging es auch um ärztliche Behandlung natürlich. Aber diese Drogen, die der Dealer vorbeibrachte, der Shoot to Thrill, der kurze Kick, um sich zu amüsieren, das war natürlich auch mal, um sich außerhalb der Ehe, außerhalb dieses Korsettes zu bewegen, auch mal in eine Bar zu gehen, in einen Club zu gehen, das Leben einfach mal bunter zu gestalten.
Also eigentlich ist es eine Beschreibung von einer ziemlich trostlosen Szenerie. Ne? Katharina, ich habe schon erwähnt, im Gitarrensolo wird scharf geschossen. und es nimmt uns mit in die Welt des Italo-Western.
Ja, es ist eine Westernwelt. Es ist aber auch so diese, also ich empfinde es auch so ein bisschen als New Hollywood, weil wir haben hier mit Drogen zu tun, ne? Mit der düsteren Seite des Lebens. Und natürlich, man kann dann den Western da drauflegen. Ja. Und hier geht es tatsächlich um eine ganz bestimmte Szene in The Good, The Bad and The Ugly. Ein Italo-Western, du hast es schon gesagt, von Sergio Leone. Bei uns heißt der Zwei glorreiche Halunken. Also, wer sich erinnert.
Manchmal so krasse Filmtitel, die dann so banal klingen.
Aber hieß ein Clint Eastwood-Streifen nicht immer so.
In jedem Fall geht es hier um den Höhepunkt des Films, kann man sagen. Also die Dreierschützenschlacht, wie sie sich, also die Revolverhelden stehen im Kreis. Es ist auf einem Bürgerkriegsfriedhof drumherum, in der Mitte ein Kreis. Und sie drängen sich gegenseitig weiter, immer weiter an den Rand. Und es geht eigentlich mehr oder weniger darum, wer zückt denn hier zuerst den Revolver? Ja. Wer schießt zuerst? Und das wird aber, heutzutage wird man das in wenigen Schnitten machen und zack, wäre die Sache erledigt. Damals hat man das 6 Minuten ausgekostet. Und die Filmmusik dazu hat Ennio Morricone geschrieben. Und in dieser Szene speziell den Titel Il Triello, also das Trio, kann man sagen. Und das klingt ungefähr das so.
Triell.
Das Triell.
Ja, genau. Im Gegensatz zum Duell. Ja.
Da baut sich schon die Spannung auf. Ne? Noch was Liebliches.
Oder wie kein anderer. Ne? Bilder im Kopf.
Kastagnetten.
Ja.
So, und das geht jetzt über 6 Minuten so. Wir haben es ein bisschen gerafft. Da kommt die Schießerei dann gleich. So. Und es steigerte sich und...
Ja. Oh, genau. Grandios.
Und das haben AC/DC als Vorlage benutzt, um dann eben auch in diesem Song Shoot to Thrill eben einen Breakdown zu machen. Das heißt, fast komplett aus dem Song rauszugehen und den dann langsam steigern zu lassen. Und das klingt dann bei AC/DC so. Natürlich einen treibenden Beat, den hatten wir eben nicht.
Aber man hat das Bild auch. Ja. Sofort.
Du läufst noch zurück.
Ja.
Guckst, was die anderen machen.
Ja.
Mariniert.
Ja.
So. Down. Hier sind wir dann.
Ja.
Shoot you, ne? Ja. Und da sind wir dann an der Stelle, wo eben die Szene dann aufgelöst wird. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen. Die stehen im Studio und sagen, komm, wir spielen jetzt mal diese Szene nach.
Ja, es ist krass. Ja. Zu erwähnen sei hier noch, dass Shoot the Thrill ein großer AC/DC-Live-Klassiker ist. Auch natürlich bei Meilenstein live at River Plate dabei. Und von diesem Album als Single ausgekoppelt. Damit man mal erahnt, was so los ist bei AC/DC, nehmen wir jetzt mal den Schluss. Und da gibt es noch ein kleines bisschen Sympathy for the Devil-Vibes dazu, finde ich.
Ja, sehr gut. Ja, klar.
Shoo-Too singt er.
Ich glaube, es singt doch gar nicht mehr. Das ist nur noch irgendwelche Geräusche, die aus sich rauspresst.
Ist ja auch egal. Da, es geht ja, worum geht's? Es geht um Energie bei AC/DC. Yeah. Darum geht's.
Ja. Yeah. Das sagt ja schon der Bandname. Das Publikum ist natürlich auch sofort da. Ja, AC/DC Live.
Legendäres Konzert. Neben Donington ist River Plate der Wahnsinn.
Und ihr habt sie schon live gesehen, ihr beiden. Erzähl, wer war zuletzt da von euch beiden?
Kater war zuletzt da.
Ich? Ja, letztes Jahr. Hockenheimring war großartig. Es war 100% Rock. Also das ist ja das Schöne bei AC/DC-Konzerten. Du gehst da hin und du weißt genau, was du kriegst. Ja, also, und Angus in seiner Schuluniform und mit tatsächlich auch legendär runtergelassener Hose. Ne?
Wie, war groß, keinen AC/DC-Slip?
Natürlich hatte er. Natürlich. Was denkst du denn?
Wir haben hier, Katharina hat auch AC/DC Becher mitgebracht. Ja, wir trinken schön, heute cool. Bei dieser Mörderhitze hier in Mainz. Wir stoßen auf AC/DC
die
an.
Power-Up-Tour.
sehr schön. Stefan, dein schönstes AC/DC-Live-Erlebnis?
Ich gebe zu, ich war öfters da. Also mein Anfang habe ich gemacht in Mannheim bei der Ballbreaker-Tour. Mhm. Hallenkonzert, ja, war schön. Schwer zu sagen. Dann kam ja Hockenheim, da waren sie ja Vorband von den Stones und haben ja ein komplettes Programm vor den Stones gespielt, was natürlich auch Mörder ist. Also ist
das ist schon krass, ja.
Ja, und nachher hat Angus dann auch noch You Got the Silver, glaube ich, noch gespielt mit den Stones. Da hattest du noch mal so einen Eindruck, dass Angus eigentlich auch ein sehr guter Blues-Gitarrist ist, so. Mhm. Wunderbar, aber der Höhepunkt war, wo der Sound nicht optimal war, also du musstest dich richtig stellen, war dann in Köln diese Rock'n'Roll Train Tour, weil da war die Bühnenshow natürlich, und das war quasi das Comeback, Rock'n'Roll Train nach langer Zeit, und die Bühnenshow war halt, du hattest diesen sehr sexistischen Comics, der da lief mit halbnackten Frauen, die hinter am Zug standen und den Zug durch die Gegend fuhren, und nachher macht es krach, bang, bum, bang, bum. Und dann kam ein riesen Zug aus der Kulisse rausgebrochen. Ach. Und stand auf der Bühne. Also, was Katja gesagt hat, diese Energie, die du in den Songs hast, ist auch auf der Bühne. Es ist unglaublich. Diese Band hat ja, das muss man einfach klipp und klar sagen, keine einzige Ballade. Also im Gegensatz zu anderen Rockbands, die ihre größten Erfolge mit Balladen haben, wie Metallica oder Scorpions. Nein, AC/DC hat immer gesagt, wir spielen keine Ballade.
Und weißt du was? Das hat konsequent. Niemand vermisst. Ja, niemand nein, vermisst eine Ballade auf einem AC/DC-Konzert.
Vermisse vieles, aber bestimmt
die
keine
AC/DC-Ballade. Wollte es aber mal. Die Plattenfirma kam mal hin und sagt, Leute, wie wär's mal mit einer Ballade? Und sie haben es wohl, so wie ich gelesen habe, mal probiert. Aber auch nur 3 Minuten lang. Dann wussten sie, Balladen sind nicht unser Ding.
So, und jetzt kommen wir mal zum Titeltrack hier. Der Opener der B-Seite des Original-Vinyls hier ist Back in Black. Aber du hast recht. Das wäre als Opener der A-Seite.
Das hättest du aber erwartet. Ja. Das hätte ich erwartet. Ja. Back in Black, Album heißt so, und dann diesen Track. Energetisch, aber es war halt eine richtige Entscheidung.
Ja, absolut.
finde ja immer interessant bei AC/DC, wie sich Stimme und Gitarre auch abwechseln. Ja. Ne? Also du hast immer fast wie ein Duett manchmal. Ja.
Back in Black, bevor wir uns jetzt nochmal dezidiert der Gitarrenarbeit widmen. Katharina, was für eine Aufgabe für Brian Jones als neuen Sänger und Texter, hier die richtigen Worte zu finden, um eben dem Vorgänger zu gedenken. Also das darf ja nicht kitschig und nicht morbide sein, wäre als nicht AC/DC. Aber getrauert haben sie schon und sie wollten halt ihren Freund ehren und ihren Kollegen.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, er war ja kein Freund von Bon Scott. Er kam ja später erst in die Band. Die anderen kannten ihn alle. Jetzt die richtigen Worte zu finden, als Außenstehender.
Die noch härter, ja. Noch da haben härter. Die anderen aber auch ganz gut dran getan. Also ich finde es letzten Endes genial, dass sie es ihm überlassen haben. Aber er hat natürlich so ein bisschen unter Druck gestanden.
Natürlich hat er unter Druck gestanden. Also wenn jetzt die Band auf dich zukommt und sagt, also unser Sänger ist ja gestorben, du weißt, deswegen bist du jetzt da, schreib jetzt mal einen Song für ihn. Also das ist natürlich eine Last. Er will ja auch gut sein, er will die Rolle gut machen und man darf eins nicht vergessen, er hat Bon Scott nicht nachgemacht.
Ja.
Er ist er geblieben und das war das, was er wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Er hat nie versucht, Bon Scott zu sein, sondern er hat eher AC/DC weitergeführt in dem Moment und das war genau die richtige Haltung und mit dieser Haltung hat er auch diesen Text geschrieben. Mhm. Er hat sich nämlich überlegt, klar, es darf nichts Morbides sein, es muss für Bon Scott sein und es muss eine Feier sein. Das war das, was die Band ihm auferlegt hat.
Ja.
Und dann hat er sich überlegt, okay, auch wenn es jetzt für ihn ein bisschen nach Hokuspokus klingt, aber er hat sich so ein paar Schlag, die neuen Leben und Katzenaugen, also so, er hat sich so in dieses... Er hat sich so morbide Symbole irgendwie gezogen und raus. Und was ich total interessant finde, er rappt fast. Es ist für mich Rap-Rock. Ne?
Rap-Rock.
Ja. Also back on the track, back in black, I hit the sack. Also man könnte es auch tatsächlich so in dieser Rap-Attitüde vorbringen. Und das finde ich total... Also das finde ich sehr interessant, dass er da wieder mal mit ziemlich wenig Worten ziemlich viel sagt.
Mhm. Und er ist in der Lage eben, das ist das wirklich Erstaunliche, als jemand, der ihn nicht gekannt hat, der Band einen Song zu präsentieren, wo die Band sagt, genau das ist, so feiern wir das Leben unseres ehemaligen Sängers.
Wir feiern, das ist nämlich der Unterschied, ne? So.
Und das, was Katharina gesagt hat, finde ich auch enorm wichtig, dass er eben nie versucht hat, Bon Scott zu imitieren. Weil mit seinem Einstieg in der Band hat er die Frage ausgelöscht, die manche sich stellen, was wäre denn aus der Band mit Bon Scott geworden? Diese Frage gibt es nicht mehr. Er hat es durch seinen Stil einfach diese Frage ausgelöscht, was sehr, sehr wertvull ist für eine Band, die da einen Neustart machen muss. Und das Riesenverdienst von ihm.
Stefan, der Rolling Stone hat das Werk auf Platz 29 der 100 besten Gitarrensongs aller Zeiten gesetzt und geschrieben. Das Meisterwerk von Angus und Malcolm Young mit zwei Gitarren ist das platonische Ideal des Hard Rock.
Ja,
siehst du das auch so?
Ich hätte es mal höher gesetzt, also dafür, dass es in Gitarrenläden an den Wänden hängt No Back in Black and No Stairway to Heaven. Es ist wohl eins der von Gitarristen meisten nachgespielte oder versucht nachzuspielen, weil so einfach wie es klingt, so diffizil ist es auch. Überhaupt wie beim ganzen AC/DC-Sound. Die Gitarren, wow, klingen einfach, klingen, ja, aber sie sind im Arrangement und darauf werden wir jetzt mal eingehen, sehr, 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 sehr fein gesetzt. Mhm. Obwohl es Hardrock ist. Aber ganz kurz mal über das Equipment, weil das ist ganz wichtig, weil Katharina auch die Marshalls schon erwähnt hat. Ja, Marshall-Sound, das ist der typische britische Rock-Sound. Das ist Jimi Hendrix, das ist auch Eric Clapton in der Anfangszeit. Sehr wichtig.
Auch beim Blues war es am Anfang viel
Marshall
gewesen.
Absolut, Marshall, das ist British Sound of Rock.
Londoner.
Das ist ganz klar und das hatten sie auch. Sie hatten am Anfang noch kleine Kombos. Sie sind dann auch gerade bei diesem Album, was den Sound anging, umgestiegen. Das heißt, von den Kombos sind sie umgestiegen auf sogenannte Heads, also Verstärker, die
auf der Lautsprecherbox stehen.
Auf eine Box, die berühmte 4x12, also eine Box, die mit vier Lautsprechern ausgestattet ist, die berühmte Marshall 4x12. Es ist ein Geheimnis, dieser Sound ist eine Wissenschaft für sich, auch die Verstärker und Plexi, weil da so ein Verstärker so ein kleines Plexiglas war, so heißen die, falls euch das mal runterkommt, ihr Nerds da draußen. Und es ist eine Wissenschaft. Es ist auch eine Wissenschaft, ob die einen Lautstärkeknopf dran haben, der alles laut macht oder leise macht. Eigentlich kannst du Marshall ja zu Hause nicht spielen, sondern nur voll aufdrehen. Auch da. Ja, weil die Trafos eine bestimmte Spannung bringen müssen. Also AC/DC Marshalls ist eine Wissenschaft für sich. Auf jeden Fall gab es hier eine Neuerung. Und zwar hat Herr Platt hat die Boxen in verschiedene Räume gestellt. Mhm. So, und dadurch hat Angus mit einem Wireless, also einem kabellosen System gespielt, um die Dinger anzusteuern. Ein analoges System noch, das auch die Möglichkeit hatte, am System selber so ein Gain-Regler nennt sich das, also die Lautstärke etwas zu verändern. Also
bei der Funkübertragung.
Ja, bei der Funkübertragung. Und das hat, wenn man mit ganz großen Ohren Highway to Hell hört und dann dieses Album, gibt es so ein bisschen so ein Smack. Wisst ihr, was ich meine? So ein Smack.
Das ist also so eine bestimmte Färbung.
Ein bisschen in dem Färbung mehr im Sound. Das ist vom Sound her ganz neu. Wird natürlich unterstützt auch durch, weil, was war es? Platonisch? Nein, ich sage irgendwie transzendale Verbindung dieser beiden Brüder. Das ist unglaublich. Auch wie sie abgestimmt sind, der Sound bedingt sich allein schon durch die Gitarren, die sie spielen. Also Angus Young spielt ja die berühmte Gibson SG, das ist ja die diese Hörnchen hat. Deswegen haben wir auch
AC/DC und Hörnchen, das passt zusammen. Die haben immer gerne Croissant gefrühstückt.
Ein Teufelshörnchen auf. Und Malcolm, der spielte eine sogenannte Gretsch Jet Firebird. 63er Baujahr, alle Tonabnehmer raus, bis auf einen und nur Lautstärkeregler. So. Saiten, also es wird nerdig, aber es ist wichtig, Leute. Und deswegen erzählt, Saitenstärke hat Malcolm 12er sein, richtige, das sind richtige Drähte.
Sind richtige Stahlseile sind das.
Damit kannst du kein Solo spielen. Nee. Also kannst du schon, wenn du ins Finger-Fitness-Studio gehst, aber da kannst du keine Saite ziehen beim 12er-Satz.
Das sind sehr
will er auch nicht. Mhm. Er will Punch. Während Angus 9er-Satz, also viel dünner benutzt, er spielt die Solos, das bedingt sich auch die Auswahl ihrer Marshall-Verstärker selber. Also Angus spielt eher einen Verstärker, der mehr Gain hat, der also mehr Verzerrung hat und wenn wir es hören, also im Stereo
Vorstufe mehr aufgedreht, dadurch zerrt er an.
Es zerrt mehr und wenn ihr die Nummer mal nochmal hört, merkt ihr, ist immer schön verteilt im Stereobild. Rhythmus, Angus rechtes Ohr, Rhythmus, Malcolm linkes Ohr, Angus Solo Mitte. So, und dann hört man auch, dass die Verzerrung auf dem rechten Jahr immer stärker ist und bei Malcolm sie er spielt quasi unverzerrt. Es kommt ihm nur ein bisschen verzerrt vor, weil den Amp, den er spielt, der kann halt über eine riesige Lautstärke unverzerrt spielen. Ja. Also unglaublich. Aber so,
du hast jetzt Beispiele mitgebracht. Ja, komm, lass uns hören.
Das war jetzt ein bisschen nerdig. Ich wollte noch auf Katharina, weil sie sagte, diese Verbindung zwischen Gesang und Gitarren.
Ja.
Das ist, wenn wir die Riffs hören, die lassen immer Platz. Nimmst du Back in Black, da, Pause. Da, Pause. Ja. Es sind immer Pausen drin, aber da kommen wir gleich. So, wichtig ist bei diesem Album, weil es da auch einen Höhepunkt erreicht, ist die Zusammenarbeit zwischen der Rhythmusgruppe, also in dem Fall Phil Rudd an dem Schlagzeug und Cliff Williams am Bass und den Gitarristen. Und wir hören einfach mal rein, den Hauptriff von Back in Black, irgend schon mal reingehört. Schlagzeug ist sehr simpel.
Klar, es ist klar.
Es muss auch es klar muss, sein, weil der Witz am AC/DC-Gitarrenspiel ist in die Upbeat. Das heißt, sie spielen nicht immer auf voll. Das ist ein ganz wichtiges Stilmerkmal, auch gerade auf diesem Album, was sie zur Perfektion führen. Ja. Also du bist nie down auf der 1, also
ab. Also Stefan geht's gut, nur weil das hier da draußen keine Angst kriegt.
Hören wir mal das zweite Riff von Back in Black. Das übernimmt so den Teil vom ersten und jetzt wird's ja ganz klar. Synkopische Gitarren gegen ganz klares Schlagzeug.
Ja.
Was soll er machen? Soll er auch noch da hinten rumwirbeln?
Dann, ja, aber das macht es ja gerade so markant. Ne? Ja,
das macht es markant. Und wir hatten den Song noch nicht, aber wir hören mal rein, wie das bei Shook You All Night Long klingt. Ab, ab, ab. wieder klares Schlagzeug. Ab, 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 ab. Und das macht einen ganz faszinierenden Groove bei AC/DC aus. Also das ist markant. Und ich würde auf diesem Album einfach zur Spitze, also auf die Spitze getrieben, was die Jungs da machen. Dazu natürlich diese perfekte Verbindung der zwei Gitarren. Und wir hören ein anderes Stilmerkmal, was das auch nochmal unterbindet. Ganz kurz rein, bei Shoot to Thrill hatten wir eben schon mal. Das ist sogenanntes 3 gegen 4. Also er spielt Dreiergruppen gegen 3, 4. Was natürlich auch diesen Upbeat-Sound. Du bist nicht gelangweilt. Du könntest das auch runtertrommeln auf 1, 2, 3, 4. Aber es ist sehr synkopisch. Und was wir neu haben, wir haben es eben gehört, das möchte ich auch nicht noch, möchte noch erwähnen. Zum ersten macht Angus Picking. Das heißt, er pickt nicht komplett mit den Fingern. Er macht das, was viele machen. Er hat das Blacktron, also dieses Plastikplättchen zwischen den Fingern, und nimmt die anderen zwei Finger und pickt. Haben wir eben gehört. Hören wir gerne nochmal bei Shoot to Thrill. Das ist nicht eine Who-Nummer eigentlich?
Ja. Barbara O'Reilly, oder?
Ja, ich habe an Blinded by the Light gedacht an der Stelle.
Stimmt. Ich habe auch
an das sind die Keyboards, ne?
Nein, das ist. Also, das sind so die wirklichen Merkmale. Der Sound, neu aufgenommen, neue Verstärker. Der Wechsel der zwei Gitarristen rechts, links, sehr klar im Stereobild. Diese Upbeat, dieses Hüpfende, synkopierte gegen die Dings. Und Picking, wir hören gerade, weil wir es nochmal haben. Es kommt nachher nochmal.
Ja, aber klar, wir haben es gleich nochmal.
Neues Pollution.
Er ist ja vergleichsweise richtig folky für AC/DC.
Ja, es ist sehr folky. Das ist schon fast ein Rock-Folk-Rock. Auch da Gig, Gig, Gig. Ihr merkt es. Das ist dieser der neue AC/DC-Sound.
Stefan, klasse, danke für diese sehr eindrucksvolle Erläuterung. Katharina, Back in Black, optisch auf dem Plattencover unverkennbar umgesetzt. Fällt sofort ins Auge, klar, schwarz. Die Plattenfirma fand die Idee nicht so gut.
Nee, ein schwarzes Album. Wer will ein schwarzes Album? Aber sie konnten sich dann damit anfreunden, weil sie die Schrift ein bisschen gräulich hervorgehoben haben. Ja, also ich glaube, der Ursprung sollte sein, ähnlich wie das weiße Album bei den Beatles, dass da gar nichts draufsteht, sondern die Prägung. Ja. Aber hier hat sich die Plattenfirma dann damit anfreunden können, dass man eben mit Grau noch das AC/DC-Logo, das ja seit Let There Be Rock mit auf den Alben so ist, wie es da jetzt auch drauf ist vorne, eben mit Grau hinterlegt hat.
Aber das ist schon spannend, weil die mochten es erst nicht, das mit Grau haben sie dann genommen, aber so wirklich geliebt hat die Plattenfirma es wahrscheinlich trotzdem nicht. Sie haben es dann abgenommen, aber heute ist es ja, können wir so sagen, eines der ikonischsten Rockcover überhaupt.
Ich musste ein bisschen
mit diesem schwarzen Rahmen auch drum. Ja. Jeder weiß sofort, um was es geht.
Ja, ich hätte es auch nicht
schlimm gefunden. Es geht um Trauer und die Bewältigung.
Genau, und ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn es ganz schwarz gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Ich musste auch ein bisschen an Blackstar denken von Bowie, was ja viele Jahrzehnte später dann erschienen ist, aber ich fand jetzt schwarz, ganz schwarz, hätte ich jetzt auch gut gefunden. Also, ja.
Dass AC/DC nun endgültig den Rang einer Stadion-Rockband hatten, wird mit Songs wie diesem hier absolut klar. Hier kommt You Shook Me All Night Long und wir nehmen alle mal die Hände in die Höhe für diese unwiderstehliche Hookline. You Shook Me All Night Long, der mit Kröll-Klassiker schlechthin. Auch Luftgitarristen kommen voll auf ihre Kosten, Stefan.
Ja, haben wir genug, oder? Also das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Übrigens, das Intro finde ich auch super, dieses Harmonik-Geplänkel. Erinnert mich übrigens, ich habe es nicht mitgebracht, ein bisschen an Status Quo, Whatever You Want. Wurde auch so, was
stimmt.
Und da haben die am Anfang auch dieses aus so einer Akustik, finde ich für die Platte super, weil es mal ein ganz anderer Einstieg ist. Ja. Klingt toll. Status Quo war 79, die werden doch nicht etwa Nein, haben sie nicht. Und es ist, muss man sagen, die erste Top-40-Single für AC/DC gewesen. Es ist die Single, die ihnen den Markt USA eröffnet hat. Also vorher lagen sie immer so bei 113 oder so. Singlemäßig waren sie nicht die ganz große Band. Und weil es eben gesagt hatte, sie hatte viel Text. Ja, sie hatten viel Text. Und Mutt Lange kam zu Brian Johnson und hat gesagt, du Brian, das ist zu viel Text.
Das Brian, geht doch gar nicht.
Wie, zu viel Text, was hast du denn? Und in der Tat wollte eigentlich Mutt Lange diesen Text aufteilen. Also diesen Riff, dann sollte es eigentlich sein, she was a fast machine. She kept the motor clean. So wollte es Mutt Lange gern haben, aber die Band sagt, du Matt, nein, so machen wir das nicht. Das rockt
nicht. Wir wollen das nicht.
Wir wollen das nicht. Und so kam es. Interessant ist, weil wir hatten es ja auch in der Erwähnung, das etwas sexistische Bild, das in den Texten gemacht wird. Aber interessant hier, Brian Johnson war ja nie in Amerika. Er kannte auch gar keine amerikanische Frau, aber er singt über eine Frau, die, ich glaube, amerikanische Oberschenkel.
But whatever that means.
Aber es ist auch, ich finde, ein interessanter Randaspekt, dass Brian Johnson über eine Frau singt, die er nicht kennt, aus einem Land, wo er
Machos, noch niemals war. Die einem bis wohin gehen, wenn sie auf einem Telefonbuch stehen, kann ich hier nur zitieren.
Ja. Aber vollkommen okay an dieser Stelle. Und es hat ja auch Frauen angesprochen, muss man sagen. Weil, worum geht's? Es geht um Energie. Yeah. Und da ist es okay. Es gibt natürlich keine Frauen, die so sexistisch über Männer singen, aber es gibt Frauen, die schon auch über Sex singen. Wir hatten es von Christine McVie auf dem Fleetwood Mac Album. Das ist halt ein bisschen verkünstelt und ein bisschen so, ne? Es kommt ja dann auch noch Cyndi Lauper, die ja dann auch anfängt über Selbstbefriedigung zu singen in den 80ern, ja, mit She-Bop und so. Also dieses Thema ist da. Und was machen AC/DC? Sie sind klar, sie hauen auf die 12 und das ist vollkommen okay, weil sie singen darüber. Und natürlich ist es, also ich glaube, also wenn ich jetzt, also ich fühle mich nicht sexistisch angemacht in irgendeiner Weise. Es ist okay, weil es zur Energie passt.
Eine Band mit dem Status von AC/DC, die braucht natürlich einen Mythos, ohne geht gar nicht. Und so hält sich nicht nur bei You Shook Me All Night Long das Gerücht, die Texte vom Album seien schon vor Bon Scotts Tod fertig gewesen. Ja, das Saufgelage, an dessen Folge er gestorben ist, sei sogar die Feier zur Fertigstellung eben jener Lyrics für das Album gewesen, was wiederum kein gutes Licht auf den Rest der Band werfen würde, wenn es so wäre, Katharina.
Angus hat mal in einem Interview so schön gesagt, sie haben weder Songideen noch Textideen von ihm benutzt, weil wir wollten uns nicht vorwerfen lassen, aus einem toten Kapital zu schlagen. Aus diesem Grund scheint wohl tatsächlich textlich wie musikalisch nichts von ihm drin zu sein, außer dass es eine Hommage ist an ihn, eine Hommage an ihren ehemaligen Sänger und dass er natürlich insofern auch, wir haben es ja drüber gesprochen, Inspirationsquelle an der einen oder anderen Stelle war. Aber er betont, dass sie eben nichts konkret von ihm übernommen haben. Also es gibt da Gerüchte, dass er zum Teil Texte mitgeschrieben hat. Nein, das haben sie dementiert, dass er schon Gesangsaufnahmen gemacht hat. Auch da.
Es kam aber immer aus dem Umfeld auch, ne? So,
Freunde von ihm haben deutlich gesagt, dass sie auch gesehen hätten, dass er diese Texte in sein Textbuch geschrieben hätte.
Das ist jetzt das im Bereich der Spekulation. Ja. Der eine sagt so, der andere sagt.
Aber es ist ja Teil vom Rock'n'Roll, dass sowas erzählt werden muss, glaube ich auch. Ne? Es ist keine Band, die nicht irgendeinen Mythos hat.
Ne? Ja, und AC/DC, klar, der Tod von Bon Scott hat ja auch ihr Image irgendwie mit Alkohol und Exzessen, hat sie ja auch irgendwie manifestiert, kann man sagen. Also auch wenn er hier sagt, sie wollten aus einem Toten kein Kapital schlagen, haben sie es ja, aber irgendwie schon auch doch gemacht. Ja,
klar.
Weil sie dieses Album ihm gewidmet haben. Weil sie dieses Image, dass er also durch diese Alkoholexzesse und durch dieses wirklich ausufernden Lebensstil eben auch, also er hat dieses Image einfach auch mitgeprägt. Und wenn man heute Angus hört und er sagt, ach, ich trinke eigentlich lieber Kaffee und Tee als Alkohol, ne, dann hat das mit diesem Image von Sex, Drugs und Rock'n'Roll dann wenig zu tun.
Ja. Ja, man muss halt auch auf die Gesundheit achten, sonst wären sie ja heute nicht mehr auf Tour. Wenn die
ja gut, heute sieht er aus wie Gandalf der Graue auf der Bühne aus. Aber ich glaube schon, aus meiner Sicht, dass da sicherlich Textfragmente gab, denn wenn du Lyrics schreibst, bist du permanent dabei, irgendwelche Ideen in Bücher zu schreiben.
Aber es ist müßig, glaube ich.
Ja, gut, die Inspiration, Brian Johnson hat es ja beschrieben auf Nassau, wo er da saß und seinen ersten Text schreiben sollte, wo er eine mystische Verbindung mit Bon Scott gefühlt hat und deswegen auch ein Text zugetragen wurde.
Ich muss euch mal von einem Erlebnis vom letzten Wochenende erzählen. Wir waren bei Extraschicht, einem Kulturfestival im Ruhrgebiet. Sascha Simnovec, unser Mann für die elektronische Musik bei den Meilensteinen, hat dort auf der Zeche Ewald gespielt. Und da spielte aber auch eine Sting und Police Tribute Band, ganz bekannt, Regatta de Plomb heißen die, nach dem berühmten Meilenstein von Police. Und gegenüber saßen uns zwei ältere Herrschaften, die sich fortwährend über die Musik beschwert haben. Das ging ungefähr so, ich spiele das mal vor. Was ist das denn? Gefällt Ihnen das? Für mich ist das nur Krach. Ich daraufhin, der Mann, der das Original geschrieben und gesungen hat, ist einer der größten Künstler unserer Zeit. Ach, wissen Sie, sagt sie, das ist doch nichts für alte Leute. Und ich, das Ding ist schätzungsweise älter als Sie. Eher sowas wie, für mich ist das nur akustische Umweltverschmutzung. Hier kommt AC/DC und Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution und die Nummer beginnt ganz zart, wir haben es schon gesagt, mit einer gezupften Gitarre.
Sie ist wieder auf dem rechten Kanal und das heißt, Angus spielt sie.
Da steht's wieder.
Keine Ballade.
Nein, macht euch keine Sorgen, alles ist in Ordnung. Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution ist eben keine Umweltverschmutzung. Der letzte Song vom Album in 15 Minuten entstanden, weil die Plattenfirma noch eine 10. Nummer auf der Scheibe wollte. Der Hintergrund ist ernst. Es geht unter anderem wohl auch um einen legendären Club in London, Katharina.
Ja,
Institution.
Ja, um den Marquis Club. Der war in Soho. Mhm. Ist mehrfach auch umgezogen mittlerweile, aber sie meinen tatsächlich den in Soho. Problem war, der lag halt mitten in einem Wohngebiet. Und die Leute haben angefangen, sich zu beschweren wegen Lärmbelästigung und so weiter. Das wurde auch ein großes, großes Thema in London auch. Ne? Lärmbelästigung wurde auch in den Nachrichten thematisiert und man ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Es ging dann auch um Umweltgesundheit. Mhm. Und das führte dann dazu, dass man nach 23 Uhr eben seine Stereoanlage nicht mehr aufdrehen durfte, wie das Angus so schön gesagt hat. Rock'n'Roll ain't noise pollution, also Rock'n'Roll ist keine Lärmbelästigung, ja. Umweltverschmutzung in dem Sinn. Also er hat dafür plädiert, dass da doch vielleicht eine Ausnahme gemacht wird.
Und es war irgendwie ein spontaner Einfall, irgendwas mit Mittelsmännern, mit Vermittlern zu singen am Anfang. Ja. Und dann war irgendwie so ein bisschen improvisiert.
Ich glaube aber auch, dass es so ein Tribute ist für die großen Rock'n'Roller, die auch Angus mochte, Chuck Berry und so, einfach mal ein Statement. Leute, guck mal, wie lange es das schon gibt.
Ja.
Rock'n'Roll ist keine
Lärmbelästigung.
Und wenn ihr euch über Lärmbelästigung hier im Podcast wundert, hier wird gewerkelt im Hintergrund im Haus. Ist halt so. That ain't noise pollution.
Und auch Rock'n'Roll wird niemals sterben. Also darum geht es ja auch. Ne?
So. Genau. Tja, was ist das Vermächtnis von Back in Black, Katharina?
Sie spielen es immer noch auf der Bühne. Was soll ich sagen? Sie sind Vorbild vieler, vieler Hardrock-Bands geworden, auch mit diesem Album. Sie haben einen Sound geprägt und sie haben den Sound durchgezogen. Und das ist, also wenn jemand sagt, was ist Hard Rock, was ist Rock, was ist so 100% AC/DC Back in Black.
Schließe mich dem an. Nein, natürlich ist die Gitarrenarbeit für mich persönlich.
Ja, wer hätte das gedacht?
Wenn du mal auf YouTube guckst und gibst mal einem Back in Black Gitarre, wie viele Tutorials es da gibt und wie oft immer noch falsch gespielt wird, obwohl es nur drei Akkorde sind und ein kleines...
Das ist die Kunst.
Das ist die Kunst. Und das ist einfach riesig, was die welche Maßstäbe die da gesetzt haben und ganze Generationen da sich abarbeiten an den Riffs.
Noch ein Hinweis in eigener Sache, die Meilensteine machen jetzt eine kurze Sommerpause, aber ihr müsst nicht allzu lange auf uns warten. Am 25. August geht es wieder los, dann reden wir über Born to Run von Bruce Springsteen, gerade war er in Deutschland unterwegs. Habt bis dahin einen schönen Sommer, auch ihr beiden, Katharina und Stefan, vielen Dank und ihr an den Endgeräten und natürlich auch hier im Studio, vielen Dank.
Aber das Schlusswort, das sollten AC/DC haben.
Dankeschön. Ich habe ja in einer anderen Meilensteine-Folge zu AC/DC mal so provokant behauptet, das sei Musikantenstadel mit anderen Mitteln. Was mich zu unserem neuen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek inspiriert hat. Gavalier hinter der Lederhose, bitte sehr.
Servusla, ich bin Carrie Kremer. Und früher war ich ein Riesenfan von Andreas Gavalier.
Was ist denn Hulapalu, was kehrt denn da dazu? Macht was beim Hulapalu vielleicht die Augen zu?
Ich war damals Nürnberger Volksfestkönigin, hatte 29 Dirndl im Schrank und einen gar nicht mal so kleinen Crush auf einen der größten Stars der Volksmusik. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, was singt er da eigentlich? Das war der Anfang von meinem persönlichen Breakup mit Andreas Gavalier. In meinem neuen Podcast Gavalier hinter der Lederhose versuche ich rauszufinden, was dran ist an den Vorwürfen gegen ihn. Also Sexismus, Homophobie und Nähe zu rechts außen. Wir sprechen mit Fans, Kritikern und am Ende auch mit ihm. Denn ich will wissen, kann ich Gavalier guten Gewissens wieder hören oder nicht? Gavalier hinter der Lederhose. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.